2017 5.667, 2018 5.908.
Die Zahlen sinken also etwas, aber sind nach wie vor unglaublich hoch. Nun folgt das Interview mit Lisa Aude-Lansing. Lisa ist Mitglied im Vorstand von Intergeschlechtliche Menschen e.V.
Aber warum?
Du hast heute eine Veranstaltung gemacht im Bundesministerium. War das die erste Veranstaltung, die es in dieser Form in Deutschland gegeben hat?
Das ist das erste Mal, dass so umfassend Empfehlungen, die aus dem Europarat kommen, hier in Deutschland, zumindest in so einem Forum, besprochen wurden. Oder nicht das erste Mal, dass intergeschlechtliche Menschen involviert wurden. Aber ich finde, die Empfehlungen der europäischen Komitees sind sehr klar und sehr konkret. Und dafür so eine Veranstaltung mit so konkreten Vorschlägen zu Maßnahmen und Empfehlungen, ja.
Meine Wahrnehmung ist, dass über intergeschlechtliche Menschen gesprochen wird und auch auf dieser Veranstaltung wurde und wenig mit intergeschlechtlichen Menschen. Wie nimmst du das wahr?
Es sind sowohl OII Germany als auch intergeschlechtliche Menschen angeschrieben und beteiligt worden. Wir wären sicherlich nicht da gewesen und auch ich nicht, wenn der Sinn der Veranstaltung gewesen wäre, nur über uns zu sprechen. Und ich war so frech, mir meine Sprechzeit dann auch einfach auf dem Podium zu nehmen. Und man muss ja sehen, dass auf nationaler Ebene intergeschlechtliche Menschen oder OII Germany e.V. im Kontakt zum Beispiel zu Kirsten Leube waren oder zu den Verantwortlichen dieser Veranstaltung und auf der europäischen Ebene ja auch OII Europe angehört wurde. Also das heißt, da war ja auch eine Beteiligung in dem Prozess. Und von daher habe ich das bei dieser Veranstaltung nicht so empfunden, auch wenn das sicherlich häufiger passiert, auch dass über Menschen, auch über Intermenschen gesprochen wird und nicht mit.
Wenn du dir das Ergebnis des Papiers anschaust, fühlst du dich da getroffen oder fehlen wichtige Punkte?
Ich finde das sehr umfassend, ich finde das sehr weit gedacht und ich finde es vor allem herausgedacht nur aus dem Bereich Kinder und Jugend, sondern ich sehe da sehr, sehr viele gute Empfehlungen und gute Voraussetzungen für eine umfängliche Teilhabe. Was mir im Persönlichen gefehlt hat, ist nochmal der Blick auf Menschen, die körperlich eine Teilhabeeinschränkung mitbringen oder in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Für mich ist zum Beispiel die Frage, inwieweit nicht auch Menschen mit sogenannter Behinderung, psychischer und seelischer Beeinträchtigung oder auch mit Lernschwierigkeit auch nochmal explizit als besonders marginalisierte Gruppe benannt werden müssen. Und für mich ist auch die Frage nach, inwieweit sind selbstbestimmte geschlechtsaffirmative Behandlungen auch im Sinne dieser Empfehlungen. Und das ist vielleicht etwas, was noch konkreter ausgesprochen und thematisiert werden und auch angegangen werden müsste, da Regelungen zu finden zugunsten von Intermenschen.
Wir haben ja in diesem Jahr eine neue S2K-Leitlinie, Varianten der Geschlechtsentwicklung bekommen. In dieser Leitlinie wird ja extrem viel pathologisiert und es gibt praktisch keinen Bezug auf die Menschen, die mit den Folgen leben müssen und wie mit den Folgen umgegangen werden soll. Das heißt, für erwachsene intergeschlechtliche Menschen gibt es eigentlich gar keine Regelung, wie mit dem verfahren werden soll, sondern es ist sogar noch viel schlimmer gekommen dadurch, dass wir das Urteil des Bundessozialgerichts gegen Nichtbinarität haben. Verschärft sich die Situation gerade für chirurgische oder körperverändernde Maßnahmen für intergeschlechtliche Menschen nochmal deutlich verschärft. Wie nimmst du die Entwicklung wahr?
Ja, absolut. Und das ist ja auch etwas, was wir dann auch betonen und sagen, dass bei den Ausblicken darauf, was für Schutzräume und was für Rechte geschaffen werden müssen, die Menschen, die diese Rechte nicht genießen konnten, diese Diskussion und die betroffen sind von zum Beispiel IGM, also intergeschlechtlicher Genitalverstümmelung, die keine Nachsorge erfahren haben und nicht wissen, wo können sie sich an eine ordentliche Nachsorge hinwenden, die teilweise sehr lange Wege in Kauf nehmen, um eine endokrinologische Anbindung zu finden, die ihre Variante verstanden hat. Mich betrifft das auch. Momentan fahre ich 80 Kilometer, vorher waren 240. Und auch was so Entschädigung angeht, sind intergeschlechtliche Erwachsene allein gelassen weiterhin. diese Veranstaltung gibt Ausblick, dass sich dieses Leid nicht weiter in der Art reproduziert oder macht diese Hoffnung. Aber gerade für die erwachsenen Menschen, das ist eine Unterversorgung in der Erwachsenenmedizin, sowohl was die Ausstattung auch angeht, diese Unklarheiten von Kostenübernahmen in bestimmten Punkten, nicht auch was allein Hormonbehandlungen angeht, selbst wenn die keinen geschlechtsaffirmativen Charakter haben. Also es gibt ja auch Menschen, die nicht optisch vermännlichen können und denen trotzdem Probleme haben von Krankenkassen, das Testosteron, das sie eigentlich selber produziert hätten, verschrieben zu bekommen auf Dauer, weil das ein Off-Label-Use ist, weil Testosteron ja eigentlich für Männer ist. Wir könnten diese Liste ewig weiterführen. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Gesundheitsversorgung, selbstbestimmte geschlechtsaffirmative Behandlungen oder auch rückgängig machen von fremdbestimmten geschlechtsverändernden Maßnahmen wie Hormongaben in der Jugend. Und was die Entschädigung angeht und Rehabilitation, sehe ich da auch einfach einen ganz klaren staatlichen Auftrag, weil ja deutlich ist, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist, die diesen erwachsenen Menschen widerfahren ist. Und wie beim Beispiel die Menschen, die es nicht in der Lage sind, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, weil sie so schwer geschädigt sind, die erfahren keinen Ausgleich oder müssen sich bestimmte Therapien oder medizinische Unterstützung einkaufen. Ich kenne mehrere Menschen, die ihre TherapeutInnen selber bezahlen, weil das wenigstens Menschen sind, Fachkräfte, die Ahnung haben. Und da, ich sag mal so ähnlich wie beim Forum von sexuellen Missbrauch oder familiären sexuellen Missbrauch, wo einfach Leistungen, die gesundheitsförderlich sind, beantragt werden können, sehr niedrigschwellig und zum Beispiel mich unterstützen, wie ich kann mir meinen Therapiehund finanzieren, ich kann die Fahrten zu bestimmten Gruppen finanzieren, die mir gut tun. Also es braucht halt einfach wirklich Angebote für die Menschen auch bedarfsgerecht selber beantragen zu können und dann eine Feinfühligkeit für Wiedergutmachung, dass das nicht einfach ist, salopp hier, wir wiegen dein Leid in 10.000 Euro auf, hier hasse sie, sondern das muss wirklich bedarfsorientiert sein und welchen Bedarf die Menschen haben, wissen sie in der Regel gut selber und können das auch ganz bestimmt äußern.
Nun ist die Leitlinie S2K bei den Varianten rausgekommen. Im Moment wird gerade die S3-Leitlinie für transgeschlechtliche Menschen verhandelt. Wart ihr oder seid ihr an der Leitlinienentwicklung beteiligt, weil sie euch ja direkt mitbetrifft?
Bei der S2K waren wir beteiligt und ja auch die AGS Eltern- und PatientInnen-Initiative, also wir von Intergeschlechtliche Menschen e.V. waren beteiligt. Das heißt, wir sind da, aber man muss natürlich auch sehen, welchen Anteil wir als Selbstvertretungen machen zu der Medizinerschaft, die da sitzt. Und ich persönlich war nicht in einer einzelnen Arbeitsgruppe und kann sagen, wie schwierig es ist, was ja auch schon Thema war, Deutungshoheit und Bewertung aus diesen Köpfen herauszubekommen. Da ist unsere Beteiligung wichtig, aber da brauchen wir halt auch Fachkräfte, die uns da auch stärken in diesem Auseinandersetzungsprozess. Also so, ich müsste die Personen nochmal fragen, die in den einzelnen Gruppen waren. Wie gesagt, wir waren beteiligt und trotzdem gibt es ja auch strittige Punkte weiterhin, die ja auch vorhin in der Veranstaltung genannt wurden.
Trans und Inter, mehr Gemeinsames oder mehr Trennendes?
Für mich wesentlich mehr Gemeinsames. In meiner Warte sind wir alle geschlechtlich vielfältig. Zwischen den Ohren, zwischen den Beinen, in jeder Zelle unserer Haut. Und das betrifft uns alle. Und von daher, ich bin sehr dankbar für die Stärke der Trans-Community, die uns auch sehr viele Wege geebnet hat. Das TSG hat das intergeschlechtlichen Menschen bei all dem Leid, das so auch durch das TSG verursacht wurde, überhaupt erst ermöglicht, den Personenstand zu wechseln. Das ging halt vorher nur nach dem preußischen Landrecht in 1870 und dann war es danach die erste Möglichkeit. Von daher, ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass das immer unsere gemeinsamen Rechte sind. Also die Rechte, die wir uns einfordern und die uns auch genommen werden, wenn das Thema geschlechtliche Vielfalt angegangen wird. Und von daher, finde ich, eint uns das. Und wie jeder persönlich sein Inter oder Trans-Inter sein füllen möchte, das darf sehr unterschiedlich sein. Da darf man auch denken, dass da sicherlich Unterschiede bestehen, aber im Kern verfolgen wir dasselbe Thema.
Lisa, stell dir vor, ich wäre ein rollender Wunsch-Hobbit und ich würde die Wünsche erfüllen. Was wäre dein Wunsch?
Wenn ich mir das wünschen könnte, dann, dass du den Menschen in den Kopf zaubern kannst, dass sie nicht verlieren, dass ihnen nichts genommen wird, wenn sie Vielfalt zugestehen. Dass geschlechtlich Sein nicht dieses fragile männlich und fragile weiblich sein muss, sondern dass man das für sich fühlt und genauso richtig ist. Und wenn jemand sich anders definiert, das nicht bedeutet, dass ich da irgendwie etwas an meiner Persönlichkeit verändern muss und dass wir alle da genauso in diesem Konsens von Vielfalt ist schön miteinander sein können.
Das war Lisa Aude-Lansing, heute in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Was für ein schöner Wunsch, das mache ich gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich danke dir und ich denke an dich, Daniel, wenn die Welt sich plötzlich zum Guten verändert hat. Und Dankeschön.